Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Eine ganze Hochschule wird praktisch aus dem Land geworfen. In Ungarn existiert seit fast 3 Jahrzehnten die Central European University, eine exzellente Uni mit exzellentem Ruf. Und doch führt die ungarische Regierung seit Jahren einen Kampf gegen diese Uni. Ein Kampf, in dem sich die Hochschulleitung nun geschlagen gibt und im September ihren Lehrbetrieb weitestgehend nach Wien verlagert. Aber das ist nicht die einzige Bedrohung für die Freiheit von Forschung und Lehre. Nicht in Ungarn, aber auch nicht in Europa. Schauen wir nun mal auf die Entwicklung in der Türkei nach dem Putschversuch vom Sommer 2016. Dort muss nun eine Wissenschaftlerin mit ihrer Verhaftung rechnen, weil sie vor Jahren einen offenen Brief mit unterzeichnet hat. Auch das nur die Spitze des Eisbergs. Und auch hierzulande ist die Freiheit von Forschung und Lehre nicht immer selbstverständlich. Wir wollen über die Bedrohungen für die akademische Freiheit in Europa sprechen. Was sind die größten Gefahren und was kann man dagegen tun? Und das ist beileibe keine einfache Frage, denn kann man überhaupt was tun? Und wenn ja, wer kann was tun? Darüber diskutieren wir heute in Campus und Karriere. Und Sie zu Hause, Sie sollen mitdiskutieren. Was sind Ihre Ideen? Was sind Ihre vielleicht auch Forderungen an Europa, besser gesagt an die EU? Melden Sie sich und zwar per Telefon 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns campus@deutschlandfunk.de. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Sie hören den Deutschlandfunk und zwar Campus und Karriere. Und das ist eine ernste Sache, über die wir da heute reden. Es geht um eine möglicherweise bedrohte Art, eine, die nicht unbedingt kurz vorm Aussterben ist, aber um die man sich Sorgen machen sollte, die Freiheit von Forschung und Lehre in Europa. Wir wollen aber nicht nur klagen heute, wir wollen noch überlegen, was kann man tun. Und darüber will ich auch mit Ihnen zu Hause diskutieren, aber natürlich auch mit Gästen im Studio. Felix Ackermann ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau in Polen. Und das Thema akademische Freiheit, das ist ihm ein Herzensanliegen. Herr Ackermann ist uns jetzt aus Warschau zugeschaltet. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie.
Jetzt habe ich gerade behauptet, das ist Ihnen ein Herzensanliegen. Erzählen Sie mal, warum, was ist Ihr Zugang zu diesem Thema?
Ich habe selbst von 2011 bis 2016 in Vilna, der litauischen Hauptstadt, an einer Exiluniversität gelehrt, mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, und habe dort ganz konkret erlebt, was es heißt, wenn Wissenschaftler in Belarus, also ganz nah von Warschau sind es nur 180 Kilometer bis zur Grenze, wenn die in ihrem eigenen Land nicht mehr lehren können, nicht mehr mit Studierenden zusammenarbeiten können, aber auch dort ihre Forschung nicht weiter fortführen können, wir die Möglichkeit haben, Promotionen zu betreuen, selbst ihre Habilitationen staatlich nicht mehr anerkannt werden und die dann in so einer Notsituation sich in Litauen neu gegründet haben als European Humanities University, Europäische Humanistische Universität, und dort tatsächlich bereits seit vielen Jahren im Exil arbeiten. Hm.
Wir wollen über die akademische Freiheit in Europa sprechen und auch über einen Punkt, der dabei betroffen ist, die akademische Zusammenarbeit. Und dafür zuständig in Europa oder auch zuständig ist zum Beispiel die European Universities Association, der größte europäische Verband von Hochschulen und auch den nationalen Hochschulverbänden. Und Monika Steinl, die ist dort Senior Policy Analyst. Und auch hier liegt das Thema Freiheit von Forschung und Lehre in Europa und sicherlich nicht nur dort am Herzen. Und Frau Steinl, sie ist uns jetzt aus Brüssel zugeschaltet über Telefonleitung. Frau Steinl, auch Ihnen schönen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Tag.
Ja, dann stelle ich Ihnen die gleiche Frage. Das ist Ihnen ein Herzensthema. Warum? Was ist Ihr Zugang zum Thema?
Ja, das kommt natürlich ganz klar über meine Arbeit. Also wir arbeiten bei EUA mit Universitäten, also Hochschulen in über 40 Ländern zusammen und einerseits mit den Hochschulen selber, also mit den Unis, die bei uns Mitglied sind, andererseits mit den nationalen, mit den Rektorenkonferenzen oder den nationalen Verbänden, den Univerbänden. Und da kommt man natürlich da wird man mit allen möglichen Situationen und Systemen konfrontiert. Und da wird einem dann oft klar, dass die Sachen nicht entweder schwarz oder weiß sind, sondern dass es auch viele Grauschattierungen gibt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende und wichtige Sache auch.
Ja, über Grauschattierungen werden wir heute sicherlich noch zu reden haben. Wir haben noch einen weiteren Experten für akademische Zusammenarbeit in Europa in der Runde und das ist Ulrich Grotus. Er ist Präsident der ACA, der Academic Cooperation Association. Das ist eine Art Dachverband der europäischen Austauschorganisationen, unter anderem der deutsche DAAD ist da Mitglied. Herr Grotus ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo.
Guten Tag, Herr Schulz.
Ja, was bedeutet das? Hochschulzusammenarbeit, das ist das Thema, was ich gerade schon angesprochen habe. Was bedeutet das für die Hochschulzusammenarbeit, für wissenschaftlichen Austausch, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Bedrängnis geraten?
Die gerät dadurch natürlich unter Druck, wie umgekehrt Zusammenarbeit auch Fenster wenigstens einen Spalt breit offen halten kann, die vielleicht sonst ganz zu wären. Wir haben ja in der Zusammenarbeit mit Systemen zu tun und hatten es schon immer, die andere Vorstellungen von akademischer Freiheit oder zum Teil auch gar keine davon haben. Und wir können nicht sagen, wir wollen mit der zweitwichtigsten Wissenschaftsnation der Welt nicht mehr zusammenarbeiten, weil die andere Vorstellungen von akademischer Freiheit haben in China. Also wir müssen mit diesem Unterschied, mit diesem Gegensatz umgehen, müssen dabei, und das habe ich in der 30-jährigen Tätigkeit für den DAAD ganz oft erlebt, hochhalten, wofür wir stehen, damit auch Wissenschaftlern in Ländern, wo ihre Freiheit bedroht ist oder beseitigt wird, Möglichkeiten der Zusammenarbeit offen halten, sie damit auch stützen und ihnen zur Not aber auch Zuflucht geben. Dafür hat ja die Humboldt-Stiftung in den letzten Jahren die Philipp-Schwarz-Initiative ergriffen, weil es gibt Situationen, wo man Hochschullehrern und Studierenden Zuflucht bieten muss, so wie glücklicherweise viele Länder deutschen Wissenschaftlern Zuflucht geboten haben, als sie aus diesem Land fliehen mussten.
Ja, wir wollen jetzt einmal exemplarisch nach Ungarn schauen. Ich habe das zu Beginn der Sendung schon angedeutet und es ist wichtig zu betonen, dass Ungarn jetzt erstmal nur ein Beispiel ist, aber es ist natürlich nicht zu leugnen, dass die Entwicklungen dort besorgniserregend sind. Der Streit um die Central European University, der hat besonders viel Aufregung ausgelöst und in der ganzen EU Besorgnis ausgelöst, weil die Uni ihre internationalen Studiengänge mit US-Diplom eben jetzt nicht mehr in Budapest wird anbieten können. Das klingt vielleicht nach einer Lappalie, so von außen betrachtet, aber eben genau diesen US-Diplom verdankt die CEU ja ihre Anziehungskraft in ganz Europa und darüber hinaus. Aber es geht in Ungarn nicht nur um diese Uni. Auf die Situation im Land blinkt für uns jetzt unsere Korrespondentin Andrea Bär.
Ellen Boos ist Politikprofessorin und lehrt an der deutschsprachigen Ondrasi-Universität in Budapest. Ende März verfolgte auch sie aufmerksam die Europäische Volkspartei EVP. Diese setzte die Mitgliedschaft der ungarischen Regierungspartei Fidesz aus. Und Ellen Boos wertet das so.
Ich würde sagen, Orbán ist auf jeden Fall auch geschwächt.
Eine landesweite Plakatkampagne in Ungarn hatte das fast zum Überlaufen gebracht. Darauf waren EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der ungarnstämmige George Soros attackiert worden. Zwischen Brüssel und Budapest folgte ein wütender Schlagabtausch und dann eine Pendeldiplomatie. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán musste die umstrittenen Plakate abhängen. Er musste sich für die EVP-Beschimpfung nützliche Idioten entschuldigen und er musste die Freiheit der Wissenschaft garantieren. Die CEU, die Central European University, dürfe in Budapest weiter forschen und unterrichten, schrieb Orbán in einem Brief an die EVP. Freies Land, freie Uni. Das war der Schlachtruf derer, die die amerikanische CEU in Budapest behalten wollten. Sie wurde von Orbáns erklärtem Feind George Soros gegründet und ein umstrittenes Hochschulgesetz vertrieb die private Universität de facto aus Budapest. Ab Herbst dieses Jahres lehrt sie zum großen Teil in Wien. Beim Machtkampf zwischen Orbán und der EVP spielte die CEU eine Rolle. Denn EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber kam mit einem überraschenden Rettungsanker um die Ecke. Der Freistaat Bayern wolle mehrere Lehrstühle der CEU finanzieren, koordiniert von der TU in München.
Zum ersten Mal gibt es jetzt einen akademischen Vorschlag, der eine Lösung erarbeiten will, der weiter sicherstellen will, dass an der CU in Budapest weiter amerikanische Diplome ausgegeben werden.
Trotz dieser Idee und dem Orbán-Entschuldigungsbrief bleibt die CU aber skeptisch. Sie erklärte, die rechtliche Unsicherheit in Ungarn bestehe weiter und auch Ellen Boos von der Ondrasi-Universität in Budapest bleibt abwartend.
Ja, jetzt muss man natürlich da noch wirklich sehen, was daraus wird. Also er hat jetzt gesagt, er garantiert, dass sie weiter forschen und lehren können, aber entscheidend wäre ja, dass er verspricht und garantiert, dass sie weiter auch amerikanische Diplome vergeben können.
Auch die Finanzierung der Akademie der Wissenschaften in Ungarn macht Regierungskritikern Sorgen. Mehr als 25 Jahre lang verfügte sie per Gesetz frei über ihren Etat. Doch nun verteilt das Ministerium für Innovation und Technologie die Gelder. Die 15 Institute der Akademie bekommen keine Grundfinanzierung mehr, sondern müssen sich projektbezogen um Forschungsgelder bewerben und damit mit anderen Unis konkurrieren. Der Präsident der Akademie, László Lovász, lehnt das rundweg ab und fordert die finanzielle Autonomie zurück. Wir denken, es geht nicht, dass wir uns um Gelder bewerben müssen, von denen wir Strom, Heizung und das Gehalt für das Personal und die Forscher bezahlen. Das sollten wir automatisch bekommen. Grundlagenforschung, Geisteswissenschaften, Naturprojekte am Balaton oder Forschungen zur Musik könnten finanziell ausbluten. Und Forschung im Sinne der Regierung Orbán gelenkt werden, so die Sorge. László Palkovics von der regierenden Fidesz-Partei weist diese Kritik zurück. Er ist Chef des Ministeriums für Innovation und Technologie, in dessen Hand die neue umstrittene Finanzierung der Akademie der Wissenschaften liegt. Die Unabhängigkeit der Entscheider ist garantiert, da auf der Grundlage von gemeinsamen Regeln Entscheidungen getroffen werden. Natürlich gibt es Angst, denn wenn sich ein System ändert, dann haben alle Angst vor den Veränderungen. Die Debatte über die Akademie der Wissenschaften ist nur eine von vielen harten Auseinandersetzungen zwischen kritischer Wissenschaft und der ungarischen Orbán-Regierung. Das Verbot von Gender Studies als angebliche Nichtwissenschaft, der Kampf um die CEU oder die umstrittene neue Finanzierung der Akademie der Wissenschaften. All das schadet Ungarn als Standort, fürchten Wissenschaftler und Kritiker der Regierung Orbán. Gute Leute wandern ins Ausland ab. Ausländer kommen nicht mehr nach Ungarn, nicht zum Arbeiten und nicht zum Studieren. Forschung und Wissenschaft in Ungarn könnten instrumentalisiert werden und das Niveau damit sinken.
Das war unsere Korrespondentin Andrea Bär, die für uns die Entwicklungen in Ungarn noch einmal zusammengefasst hat. Frau Steinl von der European Universities Association in Brüssel. Die Entwicklung, wir haben sie jetzt gerade nochmal zusammengefasst, gehört in Ungarn. Wie haben Sie die in den letzten Monaten und auch Jahren wahrgenommen, auch persönlich wahrgenommen?
Also die EUA arbeitet wirklich, also seit ihres Bestehens schon eng mit der CEU zusammen. Also wir haben auch sehr enge persönliche Beziehungen zu Mitarbeitern in der CEU und wir verfolgen die Entwicklung mit großer Sorge von Anfang an, haben uns auch immer geäußert, zu den Entwicklungen bezüglich der CEU, aber auch zum Thema Gender Studies und jetzt die auch zur Wissenschaftsakademie und wir verfolgen das mit immer größerer Sorge.
Herr Ackermann in Warschau, dort vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, wie nehmen Sie die Entwicklung wahr? Sie haben ja auch Kontakte zu Historikern, die an der CEU lehren und arbeiten.
Ja, ich glaube, dass das Beispiel zeigt, wie wichtig eigentlich Universitäten sind und dass sie auch von Zeitgenossen wie Viktor Orbán ernst genommen werden als Räume, in denen kritisches Denken praktiziert wird und die tatsächlich auch als Bedrohung für diesen Prozess wahrgenommen werden, der dort in Ungarn schon seit vielen Jahren vonstatten geht, nämlich der mit der Deregulierung von Gewaltenteilung einhergeht und im Grunde genommen vor unseren Augen in der Europäischen Union eine Mehrheitsdiktatur, könnte man sagen, etabliert hat und da gilt halt ein Ort wie die CEU als Bedrohung tatsächlich für das, was dort passiert und wir müssen das, was in Ungarn passiert, auch als Teil eigentlich des Rings um die Zukunft der Europäischen Union verstehen. Also der Orbán stellt eben nicht nur die CEU, sondern auch die Europäische Union selbst als feindliche, fremde Bedrohung für das ungarische Volk da. Und die Politiker in Deutschland, allen voran Manfred Weber, haben über viele Jahre ihm zugesehen und haben versucht, das sozusagen hinter den Kulissen zu regeln und waren in der Art nicht erfolgreich und sind jetzt in der Bredouille, dass das eben so weit kommen musste, dass nun die Situation erst jetzt eskalierte, nachdem Juncker auf Plakaten mit Soros auftauchte.
Hm. Herr Grotus, in Berlin, wie gehen Sie denn als Verband der Academic Corporation Association? Sie haben da in dem Sinne jetzt keinen Einfluss in Ungarn, aber Sie können, wie gehen Sie damit um, mit einer Situation, wie sie nun in Ungarn herrscht?
Zunächst mal dadurch, dass wir sie thematisieren, auch öffentlich und eine Diskussion in Gang bringen, was akademische Freiheit für die internationale Zusammenarbeit bedeutet und umgekehrt. Dazu haben wir vor einem Jahr eine Tagung zusammen mit unserem griechischen Mitglied Iki in Athen veranstaltet. Wir haben auch ein ungarisches Mitglied und sprechen natürlich unsere Sorgen auch mit diesem ungarischen Mitglied an. Wie wir andererseits sehen, und das gehört zu den Grautönen, die Frau Steinl erwähnt hat, dass die ungarische Regierung eigentlich an starker internationaler Zusammenarbeit und sogar an stärkerer internationaler Zusammenarbeit interessiert ist. Vielleicht nicht ganz auf den Gebieten, wo andere sich das wünschen würden, aber im Prinzip sind sie daran interessiert. Und das ist, glaube ich, zugleich ein Hebel oder ein Ansatzpunkt, wie Hochschulen und Förderinstitutionen aus anderen Ländern für akademische Freiheit eintreten können, indem sie nämlich das durchaus vorhandene Interesse für die Wissenschaft auch internationale Kooperation zu ermöglichen, nutzen. Und dieses Interesse gibt es bei der ungarischen Regierung, das gibt es bei der russischen Regierung auf erstaunliche Art und Weise. Damit ist die akademische Freiheit nicht gerettet und wiederhergestellt, aber das bietet gleichzeitig doch ein paar Ansatzpunkte für unsere Mitgliedsorganisationen, etwas, ich unterstreiche das, für die akademische Freiheit auch dort zu tun, wo sie bedroht ist und wo ja zugleich auch die Übergänge fließend sind. Nicht? Wir haben lange kritisiert, dass in den postsozialistischen Ländern es große außeruniversitäre Akademien der Wissenschaften gab. Wir haben in Deutschland selber Wettbewerb zwischen den außeruniversitären Forschungseinrichtungen hergestellt um Forschungsmittel. Ich glaube, für Freiheit ist tatsächlich auch eine gesicherte Grundfinanzierung der Hochschulen ganz wichtig.
Hm.
Auch hier.
Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, nochmal detaillierter. Bleiben wir mal, Sie haben gerade gesagt, Herr Grotus, dass die ungarische Regierung interessiert ist an internationaler Zusammenarbeit, nicht immer genau dort, wie man sich das wünscht. Das heißt, nur in bestimmten Fachbereichen oder wie kann man sich das vorstellen?
Sie ist sicherlich nicht vor allem an internationaler Zusammenarbeit im Bereich der Gender Studies interessiert, die ja in Ungarn auch nicht verboten sind, sondern nicht mehr öffentlich finanziert werden, was ein nicht zu großer, aber doch ein gewisser Unterschied ist. Also daran sind sie nicht interessiert, aber in naturwissenschaftlichen, technischen Disziplinen, wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen sind sie an fortgesetzter Zusammenarbeit und sogar an ausgeweiteter Zusammenarbeit interessiert. Und das ermöglicht natürlich auch ihren Partnern, deutschen Hochschulen zum Beispiel, zu sagen, wenn wir mit euch als Institution zusammenarbeiten, dann aber auf allen Bereichen, wo ihr und wir arbeiten und nicht nur auf denen, an denen ihr besonders interessiert seid.
Hm. Herr Ackermann, wie sehen Sie das? Kann man denn einen solchen Dialog weiterhin eingehen oder pflegen, wenn so grundsätzliche Dinge einen aber dabei stören, eben wenn die akademische Freiheit eingeschränkt wird, wie es eben in Ungarn der Fall ist?
Also ich stimme Herrn Grotus zu, dass es wichtig ist, im Dialog zu bleiben. Es gibt ja beim DAD auch das sogenannte Nordkorea-Argument, also dass es eben dem Institutionen wie dem deutschen akademischen Austauschdienst, gerade weil sie eben nicht direkt dem Außenministerium unterstehen, die Möglichkeit haben, in Ländern auch den Kontakt weiter aufrechtzuerhalten und Austausch zu fördern, wo das auf anderen Ebenen nicht mehr möglich ist. Und was ich erlebt habe in Vilna, in der belarussischen Exiluniversität, ist halt, dass das zu ganz bestimmten Dilemmata führt. Also gerade wenn man auch jetzt deutsche Kollegen dort hinschickt mit Unterstützung aus Deutschland, dann sind die dort angestellt und dann taucht genau bei diesen Personen halt das dieses Problem auf, dass wir, Herr Grotus auch schon in seinem Eingangsbeitrag angesprochen hat, dass wir halt einerseits darauf angewiesen sind, die Bedingungen anzuerkennen, unter denen wir dort zusammenarbeiten, andererseits aber eigentlich unsere eigenen Vorstellungen nicht vollständig zurückschrauben wollen. Und da kommt man, glaube ich, in Grenzzonen immer wieder im Alltag. Also kürzlich war das auch vermehrt in der Türkei der Fall, wo sehr viele deutsche Lektoren an türkischen Universitäten sind, auch an einem wichtigen Leuchtturmprojekt der deutschen türkischen Universität, wo sich dann genau die Frage stellt, also wie weit rudern eben deutsche Organisationen zurück, wenn türkische öffentliche Einrichtungen halt dort ihre Vorstellung von Hochschule durchsetzen.
Mhm. Ja, Stichwort Türkei ist ein gutes Stichwort. Dort ist die Situation für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja auch nicht einfach, das wissen wir. Frau Steinl, Sie arbeiten auch mit türkischen Hochschulbehörden, nenne ich es jetzt mal, oder türkischen Hochschulverbänden zusammen. Wie gestaltet sich das für Sie in der Arbeit?
Ja, ich glaube, da kann ich direkt an das anknüpfen, was Herr Ackermann gesagt hat. Also das ist in der Tat, also unsere Arbeit in dem Bereich kann durchaus eine Gratwanderung sein. Also ich kann das auch ganz konkret mal so darstellen. Unser Mitglied in der Türkei, wie Sie es gesagt haben, ist also anders als unsere anderen nationalen Verbände keine unabhängige Organisation, also wie es jetzt die HRK ist oder das französische Mitglied, sondern das ist im Prinzip eine staatliche Behörde. Und die steht selbst sehr häufig in der Kritik an den Beschränkungen der Wissenschaftsfreiheit in der Türkei mit Schuld zu tragen. Also wir müssen in unserem Umgang mit unseren türkischen Mitgliedern wirklich bereit sein, die auch kritisch zu hinterfragen. Und das tun wir auch. Also wir sprechen dann mit dem, wir hatten einen Austausch mit unserem türkischen Mitglied. Aber wir versuchen trotzdem, den direkten Kontakt und die Beziehung mit den türkischen Hochschulen an sich aufrechtzuerhalten, um zu vermeiden, dass die Hochschulen dort noch weiter isoliert werden, weil wir doch den Dialog und die Zusammenarbeit, wie Herr Grotius auch gesagt hat, das ist und sollte auch unser Leitbild bleiben.
Hm. Wir haben jetzt schon ein paar Hörer-Mails in der Sendung, also ein paar Hörer, die uns eine Mail geschrieben haben. Und interessanterweise weisen die ein bisschen darauf hin, dass man eben nicht nur auf andere Länder schauen soll, sondern auch vor der eigenen Türe kehren soll. Markus Fagt aus Dresden schreibt uns, dass die Universitäten immer mehr Drittmittel einwerben müssen und außerdem die wachsende Zahl der von der Wirtschaft gesponserten Stiftungsprofessoren er mit großer Sorge sieht. In Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas. Und durch die stagnierenden öffentlichen Gelder, beziehungsweise, und das finde ich jetzt einen ganz wichtigen Punkt, durch die Koppelung von Grundfinanzierung an eine leistungsorientierte Einwerbung von Drittmitteln in einigen Bundesländern in Deutschland, sieht er die Gefahr, dass das Individualrecht der Wissenschaftsfreiheit ausgehöhlt wird. Soweit Markus Fagt aus Dresden. Und Jana Börner schreibt uns ähnlich, dass sie selbst keiner repressiven Einflussnahme durch die Politik ausgesetzt ist, aber trotzdem die Forschung der Freiheit bereits jetzt auch in Deutschland massiv bedroht ist. Die Grundlage der Bedrohung ist die extrem knappe Grundfinanzierung der Hochschulinstitute, was eben auch zu diesem Drittmittelphänomen führt. Und wir haben jetzt eine Hörerin, die uns angerufen hat, Frau Diene. Sie findet auch ähnlich, es hochnäsig, nur auf andere Länder zu schauen. Auch in Deutschland gibt es Probleme mit der Freiheit der Wissenschaft. Frau Diene, hallo, schön, dass Sie uns angerufen haben. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Ja, dann führen Sie mal aus. Was sagen Sie?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht an verschiedenen Stellen, in einem Fall auch dramatisch, dass die Wissenschaftsfreiheit, deren Kern ja darin besteht, dass, sagen wir mal, Politik oder Institutionen von außen nicht bestimmen dürfen, was an einer Hochschule gelehrt oder geforscht wird, dass die an bestimmten Tabuthemen ein ziemlich abruptes Ende findet. Beispiele sind zum Beispiel Antisemitismus oder, sagen wir, die Lage in Palästina oder kritische Auseinandersetzungen mit der israelischen Politik in Palästina, die dann, sagen wir mal, als Antisemitismus gebrandmarkt wird und damit praktisch nicht mehr Gegenstand von Lehrveranstaltungen sein kann. Ein anderes Beispiel kann sein, Untersuchungen zu Rassismus von Migrantengruppen untereinander, also sagen wir mal eine hochgradig inkorrekte Fragestellung.
Hm. Frau Diene, danke schön für Ihr Statement und das gebe ich jetzt einfach mal gleich mit in die Runde. Die möglicherweise Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. Herr Grotius, was sagen Sie dazu? Ist dieses Phänomen wirklich so gravierend, dass man von Einschränkungen von Wissenschaftsfreiheit sprechen muss?
Ich glaube nicht. Also zunächst, ich glaube, es ist etwas fundamental anderes, wenn Wissenschaftler wie in der Türkei rausgeschmissen oder sogar inhaftiert werden, als wenn in Ungarn eine ausländische Universität keine ausländischen Grade, sondern nur noch ungarische vergeben darf. Und dies wiederum ist was völlig anderes, als wenn in Deutschland es kontroverse Auseinandersetzungen über das Verhältnis von Drittmittelfinanzierung und Grundfinanzierung gibt. Ich habe ja selber gesagt, dass Grundfinanzierung eine wichtige Voraussetzung für wissenschaftliche Freiheit und wissenschaftliche Innovation ist. Wie auf der anderen Seite, glaube ich, auch im Wissenschaftsbereich Wettbewerb um Ergebnisse und auch um Mittel, diese Ergebnisse zu erzielen, durchaus positive Wirkungen haben kann. Aber ich sehe nicht in Deutschland eine akute Begrenzung der Wissenschaftsfreiheit. Es gibt jede Menge Positionen zur Politik Israels und zur Politik der Palästinenser, um nur dieses Beispiel zu nennen. Dazu gibt es ausgedehnte Forschung und wissenschaftliche und politische Kontroversen. Und das ist auch gut so, wie es auch gut ist, dass wir in Deutschland gegen Antisemitismus als Bürger eine eindeutige Stellung beziehen. Das müssen nicht die Institutionen machen, aber die Bürger.
Ja.
Ich würde Herrn Grotus gerne ganz kurz widersprechen. Und zwar finde ich tatsächlich sehr wichtig, dass die Hörerinnen die Frage der Finanzierung und auch das, ja, nach der politischen Rahmenbedingungen in Deutschland aufgeworfen haben, weil das tatsächlich ein Kern ist, der die Erfahrung betrifft, die vor allem auch türkische Kolleginnen derzeit machen, die also nach Deutschland gekommen sind und eben sehr schnell festgestellt haben, dass es hier üblich ist, Lehraufträge zu vergeben, von denen niemand leben kann, auch feststellen, dass es in Deutschland große strukturelle Probleme gibt, die eben darin liegen, dass ein sehr großer Teil der Arbeit an den Universitäten von prekär Beschäftigten getragen wird. Und da ist eben ein Punkt, der von den Neuankömmlingen in besonderer Weise erlebt wird, weil sie halt in ihr Land nicht zurückkehren können. In der Türkei ist es besonders dramatisch, weil viele Kolleginnen, die den Aufruf unterzeichnet haben, ihre Pässe nicht verlängert bekommen, damit darauf angewiesen sind, sich in Deutschland durchzuschlagen und eben feststellen, es gibt in Deutschland ein sehr spezielles System, das darauf ausgerichtet ist, dass einige wenige weiterkommen, die in der Regel im deutschen System sozialisiert wurden. Das heißt, wir haben die Frage nach politischen Rahmenbedingungen und vor allem nach den Arbeitsbedingungen in Deutschland selbst. Und diese Frage ist eben akut für die Geflüchteten, für die Menschen, die im Exil hier ihre Arbeit versuchen fortzusetzen, betrifft aber in Deutschland viele tausend Wissenschaftler ebenso.
Also Herr Kamert, verstehe ich Sie da recht, also die finanziellen Rahmenbedingungen für die Hochschulen in Deutschland sind also auch essentiell für diejenigen, deren Wissenschaftsfreiheit in anderen Ländern eingeschränkt wird. Habe ich Sie richtig verstanden?
Genau, also das ist der entscheidende Punkt. Die Diskussion wird ein bisschen verschoben durch die Besonderheit der CU in Budapest. Das ist eine der wenigen Universitäten in Europa, die über so ein großes eigenes Stiftungskapital verfügt, dass sie relativ frei entscheiden können. Also die werden sich jetzt mit München eben verständigen und dann entscheiden, wie sie weitermachen, aber sie können diese Entscheidung selbst fällen. Im Fall der Türkei haben tausende Wissenschaftler ihre Arbeit verloren und haben damit auch dadurch, dass sie zum Feind des türkischen Staats erklärt wurden, sind sie darauf angewiesen, jetzt eben in anderen Ländern, in Anführungszeichen, sich auf dem Wissensproduktionsmarkt zu orientieren. Und dieser ist in Deutschland auf eine Art organisiert, dass er sehr undurchlässig ist. Er ist eben nicht offen für internationale, also für Menschen, die von außen kommen und andere Erfahrungen und andere Arbeitsweisen mitbringen. Und er ist auch innerhalb von Deutschland eben einer, der eine ganz spezifische Art von wissenschaftlicher Arbeit hervorbringt, die mit einer großen Unsicherheit einhergeht und mit spezifischen auch materiellen Arbeitsbedingungen. Und die sind hochproblematisch im Fall von vielen Menschen, die in Deutschland eben Lehre und Forschung treiben.
Herr Grotus, Sie sind ja beim ACA, bei der Academic Cooperation Association, aber Sie waren ja vorher auch stellvertretender Generalsekretär beim DAAD. Können Sie das bestätigen, was Herr Ackermann gerade sagt?
Ich kann bestätigen und habe mich dazu auch vielfach geäußert, dass ich es problematisch finde, wie wissenschaftliche Karrieren in Deutschland funktionieren. Dass wir zu viele wissenschaftliche Mitarbeiter und zu wenig Professoren haben und deshalb viele Karrieren von angehenden Wissenschaftlern im Nichts enden. Das ist ein Problem, mit dem müssen wir umgehen. Endlich bewegt sich ja bei der Schaffung mit Juniorprofessuren, mit Tenure Track, auf diesem Feld etwas. Aber ich bin völlig einverstanden, zu spät und wahrscheinlich immer noch zu wenig. Ich glaube andererseits nicht, dass das eine Bedrohung der wissenschaftlichen Freiheit ist. Es ist wahr, dass geflohene oder emigrierte türkische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch syrische oder irakische es noch schwerer haben als Einheimische, eine wissenschaftliche Karriere in diesem Land zu machen. Andererseits ist es so, dass es jede Menge wissenschaftliche Mitarbeiter und inzwischen Gott sei Dank auch immer mehr Professoren aus dem Ausland gibt, die nach Deutschland kommen. Also diese Grenzen sind nicht unüberschreitbar, aber sie sind da und sie sind natürlich besonders für die Menschen, und ich habe selber einige davon kennengelernt, sehr gravierend, die nicht mehr in ganz jugendlichem Alter, zum Teil von Professuren, ihr Land verlassen mussten und sich jetzt hier in Deutschland auf einem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt orientieren müssen. Also ich will dieses Problem in seiner Tragweise und seiner Dramatik überhaupt nicht leugnen, aber ich glaube nicht, dass die Struktur der wissenschaftlichen Karrieren in Deutschland die wissenschaftliche Freiheit in einer auch nur entfernt vergleichbaren Weise gefährdet, wie die Vorgänge, von denen wir vorher gesprochen haben.
Frau Steinl, versuchen wir es doch mal jetzt ein bisschen ins Positive zu drehen und nicht zu sagen, wie das die Politik in Deutschland Wissenschaftsfreiheit gefährdet oder auch nicht gefährdet, sondern was kann denn deutsche Politik oder was können denn auch die Politik in anderen Staaten in der EU oder auch die EU-Politik tun, rein jetzt mal positiv betrachtet, konstruktiv betrachtet?
Also ich glaube, die EU, die kann sehr viel tun, um die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen. Also es gibt natürlich die Charta der Grundrechte der EU, die freie Meinungsäußerung beinhaltet, Gedankenfreiheit, explizit auch die Freiheit der Forschung und die akademische Freiheit und auch das Recht auf Bildung. Das heißt, die EU besetzt dieses Thema also durchaus. Und es gab ja jetzt ein sehr prominentes Beispiel, das ist der Sargentini-Bericht von einer grünen Abgeordneten aus den Niederlanden, der untersucht hat, ob Ungarn, also sind wir jetzt wieder bei Ungarn, gegen die Grundwerte der Union verstoßen hat. Und viele Verletzungen, auf die der Bericht hinweist, die beziehen sich auch auf die Wissenschaftsfreiheit. Und aufgrund des Sargentini-Berichtes ist dann eben auch ein Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn eingeleitet worden, wegen mutmaßlicher Verletzung der EU-Werte. Was mir da auch noch einfällt, ist eine Empfehlung des EU-Parlamentes zum Schutz der akademischen Freiheit im auswärtigen Handeln der EU, eingebracht von einem englischen sozialdemokratischen Parlamentarier. Man sieht da auch, wie wichtig die Rolle des Europaparlamentes ist in diesen Prozessen. Also obwohl die EU keine direkten politischen Kompetenzen im Bereich Hochschulbildung und Forschung hat, glaube ich schon, dass ihr eine wichtige, ja wie soll ich sagen, moralische Rolle zukommt. Aber natürlich ist es klar, dass die EU nicht alleine wird richten können und auch nicht sollte. Die nationalen Regierungen müssen selber aktiv werden und allen voran, glaube ich, müssen die Hochschulen selber aktiv werden und die sind es auch schon.
Herr Ackermann, was sagen Sie denn? Sie haben ja vorhin auch ganz kurz einmal Manfred Weber von der EVP auch erwähnt. Was sollte die EU tun und sind Sie bislang auch enttäuscht davon, wie oder wie viel die EU bislang tut?
Naja, Herr Weber hat ja jetzt ganz andere Sorgen. Der muss erstmal sehen, dass seine Fraktion beisammen bleibt bis zum Mai. Und da gibt es ja noch andere offene Fragen. Wir haben heute noch gar nicht den Brexit erwähnt, der ja
für da kommen wir auch noch kurz drauf zu sprechen, ja.
Aber auch für Lehrende eine große Umstellung bedeuten wird. Das heißt, wir haben viele offene Punkte. Wir wissen nicht, wie es mit der CDU weitergeht, wie es mit England weitergeht. Und es gibt auch andere Länder. In Polen erlebe ich das gerade, wo die Rechtsstaatlichkeit dereguliert wird, aber das Wissenschaftssystem jetzt nicht sofort im Zuge dessen versucht wird, auch neu zu ordnen. Ich glaube, ich würde nochmal zurückkommen auf die Kolleginnen selbst, die jetzt in Deutschland sind. Ich glaube, eine Sache, die wir ganz konkret tun können, ist, ihnen zuzuhören und sie nicht als Bittsteller zu verstehen und auch nicht sozusagen nochmal im Nachgang zu dem, was sie in der Türkei erlebt haben, als nochmal ein zweites Mal als Opfer betrachten, sondern nochmal zu überlegen, was eigentlich im Kern in der Türkei passiert ist. Und da geht es darum, dass die Universitäten dort politische Kampfzonen waren, und zwar schon über längere Zeit. Und die Kolleginnen und Kollegen, die kommen nach Deutschland eben nicht als Opfer, sondern als Aktivisten, die ihren Kampf, den sie dort geführt haben, eigentlich weiterzuführen. Und ich glaube, dass sie in gewisser Weise uns sozusagen darauf vorbereiten, auf was wir in Deutschland unter Umständen auch erleben werden, eine zunehmende Politisierung der Universitäten und vor allem die Frage danach, wie in welcher Form wir eben auch die Zukunft von unserem Zusammenleben in Deutschland, aber auch eben der Frage, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenarbeiten, dass diese Frage zunehmend auch in Deutschland auf die Tagesordnung kommt. Und da gibt es eben Erfahrungen aus der Türkei, die uns vielleicht einen Einblick in andere Formen sich zu organisieren gewähren können. Also ich spiele an auf die Solidaritätsakademien, die an vielen Orten entstanden sind, wo die Kolleginnen dort vor Ort in Zusammenarbeit mit lokalen gesellschaftlichen Zusammenhängen in einem ganz offenen Prozess gemeinschaftlich Wissen produziert haben, auch kommuniziert haben, und Orte, die eigentlich nicht als Universitäten konzipiert waren, öffentliche Räume zu Orten des gemeinsamen Lernens und eben Kommunizierens verwandelt haben. Und ich glaube, dass das eine wichtige Erfahrung ist, die wir unter Umständen in Deutschland gebrauchen können, weil sie nämlich die Frage auch aufwirft, wie wir uns die Universität der Zukunft vorstellen. Und ich glaube, der Vorschlag, den Macron gemacht hat, einfach große bestehende Universitäten noch durch eine Förderung zu noch größeren Universitäten zusammen zu schließen, mag vielleicht hilfreich sein, um im globalen Wettbewerb nach Punkten zu bestehen und sozusagen die Neoliberalisierung auch der Universitäten in Deutschland voranzutreiben. Aber eine Antwort auf die Frage, wie wir im 21. Jahrhundert gemeinsam Wissen produzieren wollen, ist das, glaube ich, nicht.
Hm. Herr Gutes, dann aber jetzt an Sie auch nochmal die Frage gerichtet, wie die Politik in der EU, aber auch in Deutschland, sich einsetzen kann für Wissenschaftsfreiheit, nicht nur eben in anderen Ländern, aber eben auch in Deutschland, jenseits von, ich nenne es jetzt mal Protestnoten.
Ich glaube, ganz zentral ist, dass wir jedenfalls in unserem Land und in unserer Union, weil da können wir unmittelbar darauf Einfluss nehmen, die Wissenschaftsfreiheit festigen und verteidigen. Deshalb ist das ungarische Beispiel so wichtig, weil wenn wir nicht einmal in der Europäischen Union dafür sorgen, dass Wissenschaftsfreiheit ungeteilt gilt, wie wollen wir sie dann in einer Welt verfechten und verteidigen, in der wir immer mehr in der Minderheit sind, und auch in einer wissenschaftlichen Welt, in der wir immer mehr in der Minderheit sind. Also deshalb ist es, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass die Kommission, die Institutionen, die Hochschulen, die Förderverbände, dass sie innerhalb der EU sich für uneingeschränkte Wissenschaftsfreiheit einsetzen, dass sie zweitens, und das ist viel schwieriger, noch viel schwieriger, gegenüber den Partnern außerhalb der Europäischen Union für die Rechte ihrer wissenschaftlichen Partner eintreten. Da gibt es viele Rückschläge, viele Versuche, aber ich glaube, das ist etwas, was vor allen Dingen von den einzelnen Hochschulen, von den einzelnen Wissenschaftlern, aber auch von den einzelnen Förderinstitutionen gemacht werden muss. Weil, wie gesagt, die Wissenschaftsfreiheit ist in der Türkei viel bedrohter als irgendwo innerhalb der EU. Mhm. Sie hat in China überhaupt noch nie existiert. Und trotzdem, die geringen Keime, die es dort gab, werden immer mehr gekappt. Also deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir im eigenen Feld unbedingt für wissenschaftliche Freiheit sorgen und dass wir nach außen selbstbewusst, aber im Dialog für die Rechte und Freiheiten unserer wissenschaftlichen Partner uns einsetzen.
Wir haben das im Rahmen dieser Sendung auch schon angesprochen. Ich möchte es jetzt an der Stelle nochmal kurz vertiefen. Also sich einsetzen für die Wissenschaftsfreiheit im eigenen Boot, aber eben auch außerhalb der EU. Wie macht man das? Wie kann man sich einsetzen für die Situation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ohne den Dialog abbrechen zu lassen? Ich finde, das ist vielleicht eigentlich die zentrale, die schwierige Frage im Umgang damit, ist mein Eindruck.
Ja, Entschuldigung.
Herr Ackermann, ja?
Naja, ich glaube, das Hauptproblem ist, tatsächlich die eigenen Werte zu leben und unsere eigenen Vorstellungen halt auch in gewisser Weise vorzuleben und nicht zurückzustecken und gleichzeitig aber nicht in Hochmut zu verfallen und andere Kollegen, die in anderen kulturellen und politischen Umfeldern arbeiten, halt allein dafür zu verurteilen, dass sie in einem anderen institutionellen Zusammenhang halt andere Vorstellungen und andere Formen von Wissenschaft, Wissensproduktion betreiben. Also ich glaube, da ist ein großes Problem, was man nicht wirklich auflösen kann.
Frau Steinl, was sagen Sie?
Also ich kann ein bisschen was dazu sagen, was wir ganz konkret als Organisation machen. Mhm. Also ich finde, wir machen eigentlich schon sehr viel. Also das hatte ich jetzt auch schon angedeutet. Wir behalten einfach die großen, die wichtigen Entwicklungen im Auge. In der Türkei seit 2016 und in Ungarn auch schon seit längerer Zeit. Und wenn wir es für nötig halten, dann nehmen wir dann auch ganz klar Stellung. Was wir allerdings auch machen, ist, dass wir einfach Informationen sammeln und natürlich in einer privilegierten Position sind, weil wir europaweite Vergleiche anstellen können. Also wir haben seit jetzt über 10 Jahren arbeiten wir sehr intensiv zum Thema Hochschulautonomie. Das heißt, dass wir praktisch die Beziehung zwischen Hochschulen und dem Staat unter die Lupe nehmen und da vergleichen, was ist denn da die Situation in Deutschland, wie autonom sind die deutschen Hochschulen im Vergleich zu den englischen Hochschulen, im Vergleich zu den türkischen, im Vergleich zu den italienischen. Und das ist für unsere Mitglieder sehr, 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 sehr hilfreich, sich einfach da in Europa positionieren zu können. Und auch noch, also da geht es jetzt dann, das ist dann eher so auf Systemebene unsere Autonomiearbeit. Aber wenn man dann noch weiter runter geht, also auf dem Niveau der Hochschulen selber. Wir machen ganz viel Arbeit, um die Integration von Flüchtlingen in deutschen Hochschulen zu erleichtern. Und da arbeiten wir wirklich eng zusammen mit vielen von unseren Uni-Mitgliedern, Hochschulmitgliedern. Wir arbeiten auch zusammen mit so wichtigen Partnern wie Scholars at Risk. Das ist ein Netzwerk, das sich für gefährdete Wissenschaftler weltweit einsetzt. Und ich finde, dass da wirklich also sehr viel ist, was man konkret machen kann, was eben über Stellungnahmen, Statements hinausgeht.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karrieren. Wir sprechen über die Freiheit von Forschung und Lehre in Europa und das wollen wir auch gleich noch weitermachen. Und gleich wollen wir nach einer kurzen Musik ein bisschen sprechen über die Idee einer europäischen Exiluniversität.
I got the girl.
He's got the girl.
I got the girl.
He's got the
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Wir sprechen heute über die akademische Freiheit in Europa bzw. die Bedrohung der akademischen Freiheit in Europa. Wir haben eine Mail bekommen aus Ungarn. Er studiert, ein Konrad schreibt uns, er nennt seinen Nachnamen nicht, er studiert in Ungarn Medizin und im Uni-Alltag merkt man bei uns direkt noch nichts, außer vielleicht, dass politische Themen an der Uni im Allgemeinen vermieden werden. Die Angriffe auf die CEU sind verstörend, aber die CEU hat die Ressourcen, darauf zu reagieren und kann nach Wien ausweichen. Fatal ist aber das Signal für reguläre ungarische Unis, die noch direkter von staatlichen Strukturen abhängig sind. Ich habe gerade schon angekündigt, ich würde gerne auf die Idee einer europäischen Exiluniversität eingehen. Herr Ackermann, das ist eine Idee, die haben Sie in einem Gastbeitrag für die Deutsche Universitätszeitung entwickelt, aufgeworfen. Vielleicht erklären Sie mal in ein paar Sätzen, was Sie damit meinen und wie Sie sich das vorstellen.
Also es ist eher die Einladung zum gemeinsamen Nachdenken darüber und im Grunde genommen ist es eine Antwort zu zwei Fragen, die ich heute schon aufgeworfen habe, nämlich zum einen, wie man strukturell auf das Prekariat eben vieler betroffener Wissenschaftler eingehen kann und zum anderen, wie man das verbinden kann mit der Frage nach der Erneuerung von universitärem Lernen und Lehren und vor allem auch der Frage, wie wir in Zukunft Wissen produzieren wollen, auch in Deutschland. Und das heißt, die Idee ist nicht, einen Zoo zu schaffen, wo wir so verschiedene Gehege haben für bedrohte Lebewesen aus unterschiedlichen Regionen Europas oder der Welt, sondern einen Ort zu haben, wo man eben offen gemeinsam darüber streitet und experimentiert, wie man eben in Deutschland im 21. Jahrhundert Wissen produzieren kann. Und zwar meines Erachtens kollaborativ und anders, als es bisher in erster Linie an deutschen Hochschulen funktioniert. Das heißt, da steht im Vordergrund die Frage nach der Teilhabe an Wissen, auch einer kritischen Reflexion des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik. Und auch die Suche nach neuen Formen, wie man eben Hochschulen in Deutschland organisieren kann. Und ich glaube, dass sowas, also das ist keine fertige Idee, die ich jetzt vorschlage und dann einlade, andere Leute dort mitzumachen, sondern es ist eher die Überlegung, dass die Initiativen, die es gibt, die sehr wichtig sind und die schon Beeindruckendes jetzt gerade heute leisten. Also wir haben heute noch nicht erwähnt, die Off University, die eben als eine Antwort auf die Situation Online-Kurse entwickelt hat, die sie frei anbieten im Internet und wo sich auch jeder einschreiben kann, gerne heute auch nach der Sendung. Es gibt in Nordrhein-Westfalen die Peace Academy, vor allem für türkische Wissenschaftlerinnen, die ihre Arbeit verloren haben. Sie haben, Herr Grotus hat schon die Philipp-Schwarz-Initiative erwähnt. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Initiativen, die relativ vielen Wissenschaftlern erstmal vorübergehend Unterschlupf gewährt haben oder Unterstützung, aber sie sind alles befristete Projekte, die die betroffenen Personen in eine schwere Situation versetzen, dass sie im Grunde genommen oft nicht wissen, was in einem Jahr ist, was in zwei Jahren ist. Und damit wäre eben auch die Frage nach der Neugründung einer Institution auch verbunden mit dem Aufruf, dass man diese bestehenden Initiativen auch unbedingt verstetigen muss, um überhaupt wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen.
Frau Steinl, jetzt von der EUA in Brüssel, wie finden Sie die Idee der Europäischen Exiluniversität? Es ist ja noch keine vorgefertigte Idee und wie würden Sie sie gestalten in wenigen Sätzen?
Also ich denke, dass Herr Ackermann recht hat, dass man sich da ganz stark stützen kann auf bestehende Initiativen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig wäre, dem Ganzen eine europäische Perspektive zu geben. Ich hatte jetzt nicht ganz verstanden, ob das für ihn ein eher deutsches Projekt wäre oder ein europäisches. Aber im Prinzip stehen wir solchen Initiativen immer sehr positiv gegenüber. Das ist gar keine Frage.
Herr Grotus und Sie, wie würden Sie eine solche Exiluniversität gestalten?
Ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass man dazu eine neue, gesonderte Institution gründen muss. Aber ich finde die Anregung, dass wir universitäres Lehren, Lernen und Forschen neu denken müssen und dazu eine Öffnung zur ganzen Welt, insbesondere auch zu den Welten, die anders aussehen als unsere eigene, ganz wichtig ist. Also ich glaube, dieser Kerngedanke, der ist richtig und wichtig. Dabei spielen unfreiwillig exilierte Wissenschaftler eine große Rolle, diesen Gedanken, dieses Element in der Hochschulwelt lebendig zu machen. Und dazu müssen wir Wege finden, in Deutschland, ich finde aber noch mehr in Europa, diesen Blick auf die ganze Welt und der ganzen Welt auf uns auch tatsächlich zu realisieren. Und ich könnte mir sogar vorstellen und wünsche es mir auch, dass die Initiative zur Schaffung europäischer Universitätsnetzwerke diese Gedanken aufnimmt und tatsächlich eine Erneuerung von universitärem Lehren und Lernen und Forschen ins Gang setzt.
Und damit kommen wir zum Ende dieser Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Es ist nämlich gleich schon 15 Uhr. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Ihnen zu Hause und natürlich auch meinen Gästen in der Sendung, die passenderweise zum Thema an ganz unterschiedlichen Orten in Europa heute sitzen. Ulrich Grotus, Präsident der Academic Cooperation Association, sitzt in Berlin. Felix Ackermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Und Monika Steinl von der European Universities Association, jetzt gerade in Brüssel. Ihnen dreien vielen herzlichen Dank. Hier geht's jetzt gleich im Anschluss weiter mit den 15 Uhr Nachrichten und danach wie immer das Corso Kunst und Pop Musik Magazin. Fabian Elsässer berichtet unter anderem über ein neues Album von Marvin Gaye. Und da haben Sie sich jetzt nicht verhört. 35 Jahre nach Marvin Gayes Tod erscheint mit der LP You're the Man ein Album aus dessen Nachlass. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.